Herzlich willkommen zum monatlichen Journal Club von der NGZH, wo wir, das sind drei Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen, den vergangenen Monat Revue passieren lassen, wo wir eins, bei manchmal zwei Papers vorstellen, die uns besonders beeindruckt haben oder wo wir ein bisschen darüber reden möchten. Links zu den Artikeln seht ihr dann auf den Show Notes und auch für einen kleinen Post, der dann nachfolgt auf Insta und auf unserem Facebook-Account. Mit dabei sind Barbara aus der Biologie.
Hallo zusammen.
Der Fritz aus der Physik.
Ja, das bin ich.
Und ich aus der Chemie. Mörder-Gag, oder? Wir fangen da mit dem Fritz, der ein Paper vorstellt, das es gar noch nicht gibt. Also aktueller können wir gar nicht sein.
Ja, das ist wahr. Das Paper kommt erst raus im Mai. Das heisst, es ist vorgesehen. Ob es rauskommt, weiss ich ja noch gar nicht. Aber es hat grosse Chancen, dass es rauskommt. Und zwar vom Andreas Wallraff. Das ist ein Professor von der ETH. Von der Festkörperphysik. Und er hat ein gewaltiges Experiment im Keller. Einen 30 Meter langen Kanal evakuiert. Also da hat es ein Hochvakuum drin. Ist eine riesige Leistung, schon das zu machen. Also ein 30 Meter langes Rohr, hoch evakuiert. Und der Witz ist noch, das muss auf dem absoluten Nullpunkt sein. Das heisst auf etwa 273 Grad unterhalb vom Gefrierpunkt. Warum das? Er hat an beide Enden hat er supraleitende Schaltkreise installiert. Das ist wichtig, weil mit diesen supraleitenden Schaltkreisen hat er experimentieren. Und zwar hat er etwas ganz Komisches machen. Er hat die quasi verschränken. Ja, erkläre ich nachher, was das heisst, verschränken. Ich sage zuerst, wie das Experiment aussieht. Die sind also 30 Meter auseinander und die Schaltkreise, die hat er so präparieren, dass die synchron sind miteinander. Stellt euch vor, zwei Würfel. Also der eine Würfel, den habe ich hier im Studio und würfle das 3 und mein Kollege da weiter weg im Graubünden, der hat den gleichen Würfel und der wäre verschränkt, der würfelt auch würfeln und der hat immer die gleiche Zahl würfeln. Also ich würfle 1 und der auch ein 1. Und das 3, der würfelt auch ein 3. Und das dort auch funktionieren. Und jetzt wird es immer verrückter, wenn der auf dem Mond wäre oder wenn der am Ende der Milchstraße wäre, dass dort immer noch funktionieren. Also die Physiker sind vollständig überzeugt, dass das dort funktionieren. Völlig unglaublich. Und jetzt hätte der Professor Wallraff wollen untersuchen, und es ist gelungen, ob er könnte die beiden Schaltkreise auch so verschränken, dass die das Gleiche tun auf 30 Meter Distanz. Und das Verrückte daran ist, vielleicht muss ich sagen, die Sache mit der Verschränkung, das hat man bis jetzt immer probiert mit Photonen. Also Photonen, das sind Lichtteile. Dort hat es funktioniert. Und ich kann es einfach sagen, im letzten Dezember sind 3 Nobelpreise vergeben worden, der Physik-Nobelpreis 2022 an 3 Physiker. Und die haben bewiesen, dass das Phänomen wirklich existiert. Es gibt keinen Grund mehr, daran zu zweifeln. Und mit Photonen funktioniert das. Aber, dass das funktioniert mit mikroskopischen Schaltkreisen, die makroskopisch sind, dass man die auch verschränken kann, das ist neu. Und das ist ein Durchbruch. Und der ist ganz wichtig darum, weil, wenn man das machen kann, dann kann man auch irgendwie ein Interface machen. Man kann einen Computer daran anhängen, an solche Schwingkreise. Ich meine, Computer bestehen ja auch aus solchen Bestandteilen. Zumindest kann man einen heutigen Computer an einen Supraleitenden anhängen. Man möchte ja Quantencomputer machen. Und die Quantencomputer, die hätten Eigenschaften, die völlig verblüffend sind. Oder man macht Einzahlungen via das Internet, über die Bank. Und hat das völlige Vertrauen, der ist ja verschlüsselt und so weiter, kann niemand zulassen. Ein Quantencomputer, der sagt, die kristallklar, was wir da übermitteln, weil der hätte in einer tausendstel Sekunde die Kommunikation entschlüsselt.
Ja, also das wäre jetzt aber eigentlich so ein böser Zweck. Für was für gute Sachen könnte man denn den nutzen? Ich frage jetzt ganz blöd, gell?
Nein, das ist überhaupt keine blöde Frage. Ein anderes Beispiel wäre, ich möge euch sicher erinnern, an das schwarze Loch, das man fotografiert hat. Es ist sehr weit weg. Man hat aber doch eine Auflösung hergebracht, die genügend gut ist, dass man eine anständige Foto machen konnte. Es ist immer noch ein bisschen unscharf, aber es ist schon viel, viel besser als mit einem Fernrohr. Und was hat man gemacht? Man hat ein Radioteleskop zusammengeschaltet auf dem Nordpol, in Mittelamerika, in Südamerika, in Europa. Und die Radioteleskope, die hat man wirklich so gekoppelt, dass die gewirkt haben wie ein Teleskopspiegel, der den Durchmesser hat von der Erde. Also man hat quasi eine Schale von einem Radioteleskop, der so gross ist wie die Erde. Und so ein Teleskop hat natürlich eine riesen Auflösung. Und das hat die guten Bilder gegeben. Nun will man aber weitergehen. Man will die optischen Teleskope zusammenschalten. Und die optischen Teleskope kann man nicht einfach so zusammenschalten wie die Radioteleskope, weil die Radioteleskope, die haben eine Wellenlänge von 1,5 mm und das kann man auch handeln mit Elektronik von heute. Hingegen optische Teleskope, die haben Wellenlängen von 0,5 Mikrometer, also von Nanometer. Das ist sichtbares Licht, das die damit arbeiten. Und die müssen wir synchronisieren miteinander. Und das kann man nicht machen, auch mit dem GPS, das langt nicht. Das GPS ist synchronisiert schon ordentlich gut, aber auf 50 Nanosekunden. Genau. Und das langt bei weitem nicht, um ein Bild zu erzeugen. Hingegen mit verschränkten Quanten könnte man solche entfernte Teleskope so synchronisieren, dass man die Bilder erzeugen könnte, analog wie mit diesen Radioteleskopen.
Okay.
Und damit könnte man zum Beispiel, also ist nur theoretisch, Sachen, die so klein sind wie Pantoffeltierli auf dem Mond fotografieren. Sieht man. Geschwiegen dann das Landemodul von der NASA, das auf dem Mond steht. Das sieht man natürlich ganz scharf, also mit der Aufschrift NASA und allem. Man könnte noch weitergehen. Man könnte, der Alpha Centauri hat ja einen Planet, der ein bisschen erdähnlich aussieht, wo der Stern umkreist. Und den könnte man fotografieren mit einer Auflösung, die etwa so gut wäre, wie die ersten Bilder der Meteosatelliten sind. Also dort haben wir den Apennin gesehen, Italien haben wir schön Konturen gesehen. Und so gut sieht man den Planet ebenfalls.
Okay.
Also das wäre ein positives Beispiel.
Ja, ja.
Aber das mit der Verschlüsselung ist eben, hat eben auch einen positiven Aspekt. Das wäre eben ein absolut unknackbares Internet. Also man denkt als Quanten-Internet. Und das ist nicht so weit von der Realität weg. Also die Holländer sind dran, die Universität Delft hat ein Projekt. Das Ziel wäre ein Quanteninternet zwischen 5 Städten in Holland. Sie sind nicht ganz so schnell vorwärts gekommen, wie sie gedacht haben. Es läuft aber jetzt immerhin ein Link von dem Quanteninternet auf etwa 2-3 Kilometer. Das ist schon etwas, aber es ist immer noch nicht, ich schätze, weiter auseinander als 3 Kilometer. Aber es läuft. Und das wäre ein Internet, wo mit Verschränkung funktioniert und absolut nicht knackbar ist. Also man könnte es nicht hacken. Und das wäre in verschiedener Hinsicht eine Revolution. Also der Quantencomputer könnte sehr schnell den RSA-Code, mit dem er ja heute arbeitet, knacken. Aber Quantenkryptographie kann man, also Physiker ist immer vorsichtig, ich sage, nach heutigem Kenntnisstand kann man das nicht knacken. Ist unmöglich. Aber schließlich hat ja der Einstein auch gesagt, Verschränkung sei unmöglich und er hat nicht recht gehabt.
Auf
und
das möchte ich jetzt eben gerade noch kommen. Wegen, also das Experiment, das du jetzt da erzählst, das beweist jetzt, dass der Einstein eben nicht recht hatte mit dem.
Ja, es gibt ein ganz berühmtes Paper, das auch heute noch viel zitiert wird und diskutiert. Ein sogenanntes EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, sind die Autoren gewesen, 1935. Weil der Einstein hat sofort gemerkt, die Quantenmechanik, die 1926 übrigens zum Teil in Zürich entdeckt worden ist. Der Erwin Schrödinger war ja Professor an der Uni Zürich und war in der Skiferie in Davos. Nein, ich sage es immer falsch. Ich bin einmal in der Skiferien in Davos gewesen, darum sage ich es immer verkehrt. In Arosa war er und hat dort seine Schrödinger-Gleichung entdeckt und hat die dann vorgestellt, den Kollegen in Zürich. Die Schrödinger-Gleichung ist in Arosa auf die Welt gekommen. Aus dieser Schrödinger-Gleichung hat der Einstein natürlich sofort können ableiten, dass es Situationen gibt, wo eben so eine Verschränkung stattfindet. Der Name Verschränkung kommt übrigens auch vom Schrödinger.
Ja.
Er hat dem so gesagt. Und Die Quantenphysiker, die sind auch einverstanden gewesen. Ja, das muss es geben, also gemäß dieser Theorie, das muss so sein. Und an sich glauben wir schon dran, ja. Es ist zwar komisch, aber müsste funktionieren, aber niemand hat können ein Experiment vorschlagen oder machen, um das zu beweisen. Und so ist es einfach unklar gewesen, wer recht hat. Und es war ein langer Streit gewesen. Man hat an wichtigen Konferenzen, es sind ja die Solvay-Konferenzen gewesen, dort haben wir gestritten darum, und ist nicht zum Ende gekommen und es ist dann dem ganzen Streit ein Ende gemacht worden, künstlich, indem er einfach gesagt hat, so, jetzt ist fertig, jetzt diskutiert man nicht mehr, shut up and calculate, ist der Slogan gewesen. Also jetzt hört man auf diskutieren, wir vertrauen auf Quantenmechanik, die ist super, die hat alles richtig gemacht bis jetzt und wir rechnen einfach und fragen uns nicht mehr so genau, was da jetzt abläuft, wir glauben einfach dran.
Ja, was ja philosophisch ein rechter Quantensprung ist. Witz. Physik will ja eigentlich die Welt verstehen. Aber das ist jetzt, man muss sich damit abfinden, dass man vorhersagen kann, man kann super gut vorhersagen, sehr genau vorhersagen. Irgendwie auf 20 Nachkommastellen, glaube ich, irgendwo in der Quantenelektrodynamik. Also so gut, wie wir es noch nie haben können. Aber wir verstehen es nicht. Aber es muss irgendwie etwas Wahres haben, weil das Ergebnis stimmt. Oder? Also das ist schon ein Sprung in der, was wir machen als Naturwissenschaftler.
Ja, und vor allem ist ein Sprung gewesen. Ich meine, Physiker sind wirklich so veranlagt, sie wollen auf den Grund gehen und sie wollen verstehen, was passiert. Und dass man einfach dazu übergegangen ist, zu sagen, wir gehen es auf, wir wollen das nicht mehr verstehen, shut up and calculate, das ist ein extremer Bruch mit der Tradition in der Physik und ist aus heutiger Sicht überhaupt nicht gerechtfertigt gewesen. Also wir sind sogar noch weitergegangen. Man hat Physiker, die sich trotzdem damit beschäftigt haben, stigmatisiert. Man hat die gemobbt. Man hat denen zum Teil keine Professorenstellen gegeben und hat denen ihre Artikel nicht in richtigen Journals veröffentlicht. Also die hat man rausgemobbt. Und so ist dann das eine interessante Story, wie der Nobelpreis vom letzten Jahr überhaupt stand gekommen ist, weil der ist ja genau um das Thema gegangen. Weil dort haben die drei Nobelpreisträger bewiesen mit Experiment, dass Verschränkung wirklich existiert. Und damit ist der alte Streit entschieden. Und zwar definitiv. Und zwar gegen den Einstein.
Und gegen den Realismus und gegen unser Verständnis.
Richtig, ja. Also, das heisst mit anderen Worten, gegen lokalen Realismus. Lokal, damit will man sagen, Einstein seine Theorie, die Relativitätstheorie und auch alle anderen Theorien, zum Beispiel die Maxwell'sche Theorie, die elektrodynamische Theorie, die gehen alle davon aus, dass jede Wechselwirkung, also wenn irgendein Teil etwas macht mit etwas anderem, ob das via ein Feld geht oder via direkte Berührung, wenn man so will, dann geht das nach einer gewissen Zeit. Es braucht eine gewisse Zeit, bis zum Beispiel ein Lichtteil von einem Elektron zum Beispiel bei einem anderen Atom anlangt und das gibt eine kleine Zeitverzögerung und so lange geht es immer, bis eine Wechselwirkung kann stattfinden. Es kann keine Wechselwirkung instantan stattfinden. Also wenn irgendwo ganz weit weg zwei schwarze Löcher umeinander gehen und dann fusionieren, dann gibt es Gravitationswellen, die man heute ja auch messen kann. Dann geht das aber ein Zeitchen, je nachdem wie weit weg die sind. Weil die Gravitationswellen kommen auch mit Lichtgeschwindigkeit. Also das kommt nicht instantan. Und die Verschränkung, da passiert etwas Instantanes. Die Würfel, die ich davon geredet habe, die fallen instantan gleichlich.
Genau, egal wie weit weg dass die zwei Würfel voneinander wären.
Genau. Und das ist einfach auch für heutige Physiker, selbst für den Anton Zeilinger, einer von den drei Nobelpreisträgern, der hat wörtlich selber gesagt, das ist ein Phänomen außerhalb von Raum und Zeit. Tönt total esoterisch und ist sicher auch sofort einverstanden, wenn man das so sagt. Das darf man so sagen, aber er meint es absolut ernst und physikalisch. Und er gibt aber auch klar zu, er versteht es auch nicht. Und niemand versteht es. Aber es ist ein ganz interessanter Ring. Die theoretischen Physiker springen natürlich sofort auf Sönix und versuchen nun, man könnte sagen, Meta-Theorien zu machen. Eigentlich sind in allen Theorien, die wir haben bis jetzt, Raum und Zeit Grundlage.
Ja.
Da gibt es nichts weiteres zu fragen. Ich meine, wenn jemand fragt, ja, was ist Raum, da kommen wir nicht weiter in die Physik. Was ist Zeit, kommen wir auch nicht weiter. Das sind unsere Grundvariablen. Jede Theorie fängt mit X, Y, Z und T an. Die Raumvariablen und Zeit. Und wenn das ein Phänomen außerhalb ist, dann wäre es doch möglich, dass es eine Theorie gibt, die das Phänomen als Grundlage nimmt und aus dem könnte der Raum und Zeit abgeleitet werden. Und genau das versuchen tatsächlich die theoretischen Physiker heute.
Spannend.
Es ist absolut spannend. Es tönt völlig esoterisch, also wenn man so einen Artikel liest, ich muss zugeben, ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe es der Spur nach, was sie versuchen wollen. Und es gibt komplizierte Zusammenhänge, die sie finden, die man einigermaßen nachvollziehen kann. Das holographische Universum und so Sachen, es tönt dann ein bisschen so, dass das Universum die Oberfläche von einem schwarzen Loch ist und so weiter. Also,
ganz verreckt. Ja.
Es tönt dann irgendwie, ich sage es jetzt extra ein bisschen salopp, aber es ist gar nicht weit davon entfernt. Mhm. Es tönt ein bisschen so.
Also, mir kommt etwas in den Sinn, und zwar der Cartoon am Eingang vom Quantendepartement, wo steht, sie befinden sich hier oder hier.
Ja.
Und eigentlich sollte das heissen, sie befinden sich hier und hier.
Ja.
Die Teile, wenn sie sich verschränken, werden im gewissen Sinn zu einem Teil, weil sie sind ja, sie reagieren ja instantan.
Mhm.
Auch das ist ein Approach, nicht über Raum oder Zeit, sondern was heisst überhaupt eine Einheit von etwas, eine Entität? Ah,
das ist super gut, wie du das gesagt hast. So kommt es aus der Quantenmechanik raus. Ich meine, denk an die Schrödinger-Gleichung. Mhm. Die Schrödinger-Gleichung, nimm zum Beispiel Annihilation. Also da kommen ein Elektron und ein Positron.
Ein Antiteil vom Elektron.
Und die kommen zusammen. Was passiert? Annihilation. Die lösen sich auf in zwei Lichtblitze. Also das gibt zwei Photonen, Röntgenlicht, die diametral auseinandergehen. Es ist keine Materie mehr vorhanden, nur noch Licht. Also darum nennt man das Annihilation.
Mhm.
Und das sind jetzt aber zwei Photonen. Und die Photonen sind verschränkt.
Mhm.
Und wo ist jetzt die Schrödinger-Gleichung? Wo ist jetzt die Zustandsfunktion?
Meinst du jetzt von diesen Teilen vorher, oder was?
Ich meine, die beiden Teile, die sind ja, fangen wir am besten an, bei der Wechselwirkung. Wenn die wechselwirken und sich umwandeln in die beiden Photonen, dann sind ja die in der Quantenmechanik durch eine Zustandsfunktion beschrieben.
Mhm.
Und dann fliegen die beiden Photonen auseinander. Ja, aber es hat noch niemand eine Zustandsfunktion gesehen, der Schrödinger-Gleichung, die sich zwei teilt, wie eine Zelle, die sich teilt.
Mhm.
Da gibt es nicht die Zustandsfunktion, die bleibt eine Zustandsfunktion. Weil die Schrödinger-Gleichung, die teilt nie eine Zustandsfunktion auf in zwei.
Aha, also es bleibt eine und dieselbe.
Es bleibt eine und dieselbe.
Mhm.
Und wie weit die Teile auseinanderfliegen, die Koordinaten sind gar nicht in der Quantenmechanik drin. Man hat immer das Gefühl, bei der Schrödinger-Gleichung, da hat es ja Koordinaten drin. Nur wenn man mehrere Teile hat, dann hat man ja nicht mehr einen dreidimensionalen Raum, einem Teil, das täuscht nämlich. Dort hat man immer das Gefühl, die Schrödinger-Gleichung sei dreidimensional. Aber wenn man zwei Elektronen hat, dann ist sie schon sechsdimensional. Und mit drei Teilen neundimensional. Und das kannst du dir vorstellen, für ein kompliziertes Molekül, dann ist sie tausenddimensional. Also das ist nicht unser Raum. Das sind keine Koordinaten von einem Raum.
Mir räucht irgendwie den Kopf, ich kenne den Schrödinger nur mit Katzen.
Ja, das ist auch so eine lustige Sache. Das ist ein Missverständnis.
Ja, das ist so Popkultur.
Aber das pflanzt sich fort, der Schrödinger. Das war ironisch gemeint vom Schrödinger.
Er hat das gar nicht ernst gemeint.
Der hat das nicht ernst gemeint. Der Schrödinger wollte zeigen, schaut, wenn er die Schrödinger-Gleichung und Quantenmechanik auf makroskopische Körper anwendet, dann gibt es einen Blödsinn.
Dann wäre das das.
Und jetzt gibt es selbst... Ernst nehmen die Physiker, nehmen das heute noch ernst. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Gut, das ist nur eine Klammerbemerkung.
Jetzt sind wir doch noch auf die hure Katze gekommen.
Ja, es ist fast unvermeidbar, weil das ist das, was die Leute wissen über den Schrödinger. Und das ist gerade ausgerechnet etwas, das weltweit falsch verstanden worden ist.
Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe eine ganz banale Frage. Wo ist der Keller? Weißt du das? Ist der da hinten oben?
Ich bin... ein bisschen überfragt, ich weiß nicht genau, wo der Keller ist, aber ich bin fast sicher, er ist auf dem Hönkerberg.
Ich denke es auch, das ist noch cool.
Also der ist auf jeden Fall zu Zürich,
ja,
oder?
Ja, zu Zürich, ja.
Ja, so cool.
Danke für das Paper, oder für das Bald-Paper, also das ist hochfaszinierend und über das werden wir ganz sicher noch ganz viel hören. Hast du noch irgendetwas, was du unbedingt loswerden
willst? Du hast gesagt, es gibt ein Science Paper wahrscheinlich.
Hast du nicht Nature gesagt?
Nature.
Es gibt ein Nature Paper. Geplant wäre, dass es im Mai rauskommt.
Dann würde ich sagen, machen wir einen brutalen Schnitt.
Extrem brutalen.
Gehen wir zu Wölfen und Pumas.
Ja, ich komme mir jetzt gerade so ein bisschen komisch vor. Nach diesen, also weißt du, wo so überhaupt unser ganzes Denken revolutioniert und alles und unsere Vorstellung von Raum und Zeit und Universum. Und jetzt komme ich da mit Wölfen und Pumas. Ich will über ein Paper reden, das im November rausgekommen ist, letztes Jahr, in Communications Biology. Und zwar geht es da um den Erreger von der Toxoplasmose. Toxoplasmose kennen wir, dass das Katzen befällt. Wir Menschen kennen das vor allem davon, dass man schwangeren Frauen sagt, sie sollten nicht in die Nähe von Katzen, weil das ist ein Parasit, das ist ein tierischer Einzeller. Toxoplasma gondii heisst der. Und der befällt also Katzen und der kann eben bei schwangeren Frauen zu Fehlgeburten führen. Darum kennen wir den eigentlich. Jetzt hat er also als Hauptwirt Katzenartige, nur dort kann er sich vermehren und andere Wirbeltiere sind Zwischenwirt. Die haben meistens kein Symptom. Der Parasit bleibt aber das Leben lang in dem Körper drinnen, in Zysten, wo auch im Hirn sind. Und jetzt wird es eben spannend. Man hat bis jetzt in Laborversuchen bei Mäusen und Ratten festgestellt, dass infizierte Mäuse und Ratten weniger Angst haben vor Katzen. Also man kann das so testen, indem man zum Beispiel Katzenurin anschaut. Und natürlicherweise meiden dann die Ort, wo es nach Katzen schmeckt, weil das ist ja der Fressfeind. Aber die Infizierten, deren ihr Verhalten wird also von diesem Parasit diesbezüglich verändert, die haben dann weniger Angst, meiden das nicht. Und das Ziel des Parasiten ist natürlich, dass dann die Maus oder die Ratte von der Katze gefressen wird. Dann kann er also wieder in eine Katze und kann sich dort wieder vermehren. Jetzt ist das zum ersten Mal bei wildlebenden Tieren nachgewiesen worden, und zwar bei Wölfen im Yellowstone Nationalpark. Die Wölfe, die sind schon seit Jahrzehnten gut erforscht. Immer wieder werden da Blutentnahmen gemacht und alles. Darum haben die serologische Untersuchung machen. Es hat im Yellowstone Park auch Pumas. Und die Pumas sind natürlich auch Wirt für das Toxoplasma. Und die Wölfe sind Zwischenwirt. Jetzt hat man tatsächlich anweisen können, dass der Parasit auch das Verhalten der Wölfe verändert. Das heisst, die Wölfe, die sind risikobereiter und das hat zur Folge, dass sie eher vom Rudel wegwandern, weil sie einfach weniger Angst haben, weil weggehen vom Rudel ist wahnsinnig gefährlich für einen Wolf eigentlich. Und das machen sie natürlich auch, gewisse gehen ja weg dann und bilden dann selber ein Rudel, aber die machen dann das eher, plus sie werden eher Rudelführer, weil sie auch innerhalb des Rudels sich halt besser durchsetzen können. Sie haben zum Beispiel höhere Testosteronwerte. Und das nützt dem Parasit insofern, dass die risikobereiteren Wölfe auch eher in Revier gehen, wo es Pumas hat. Also das gibt dann so einen Kreislauf. Die eher in Gebieten sind, wo es auch Pumas hat, die stecken sich eher an. Plus, weil sie nicht Angst haben vor einem Puma, wo eben, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann tötet der Puma den Wolf. Darum meiden die Wölfe das eigentlich. Aber die risikobereiten Wölfe gehen dann eher nur weiter in das Gebiet. Sie sind auch eher Rudelführer, das heisst, das ganze Rudel. Entscheidungen, die getroffen werden, geht mehr auf Risiko. Das ganze Rudel verhält sich anders. Der Parasit ist auch sexuell übertragbar, sprich, der Rudelführer paart sich natürlich eher und kann dann das weitergeben. Mit anderen Worten nutzt der Parasit die Wölfe, es ist mir vorgekommen, wie so, als Fahrzeug, um dann am Schluss wieder zu den Pumas zu kommen und um sich da besser zu verteilen und nur mehr Pumas infizieren.
Also der manipuliert die voll fein.
Voll. Voll. Also wenn man jetzt als Ökologe so eine Population anschaut von Wölfen und dann schaut man zum Beispiel, meiden sie Puma und wie verbreitet sie sich und alles, hat man das wie nicht auf dem Schirm. Dass so ein kleines Lebewesen könnte so eine grosse Rolle auch spielen, oder? Und was es ja eben auch macht, weil sich Rudelführer eher vermehren, also fortpflanzen, greift der sogar, der greift die Selektion ein, wer das sich fortpflanzt von den Wölfen. Also ich finde das schon...
Das klingt alles völlig unglaublich und überraschend. Wieso ja. ist man so sicher, dass das wirklich so eine Rolle spielt? Wie hat man das gemerkt?
Also man hat von all diesen Blutproben, und sie haben dann da grosse Modelle gemacht mit Statistik, wo sie angeschaut haben, wie viel gehen denn vom Rudel weg oder wie viel gehen eben wirklich noch in das Gebiet rein von den Pumas. Sie haben das wirklich anhand von einer grossen Anzahl von Wölfen können signifikant nachweisen. Es ist ein bisschen mehr bei den Männchen, also ein bisschen stärker bei den Männchen als bei den Weibchen. Was gegen den Loop spielt, wo dem Parasit da, also dass sie dann nur mehr zu den Pumas gehen oder ins Gebiet der Pumas, ist, dass sie, weil sie risikobereiter sind, auch eher Unfälle haben. Sie kommen vielleicht näher zu Menschen, werden eher überfahren, werden auch eher auf der Jagd verletzt von ihren Beutetieren, weil die sind dann halt so ein bisschen Kamikaze drauf, oder? Und natürlich, dass es auch dort zu Fehlgeburten kommt, bei den trächtigen Weibchen, wenn sie sich infizieren. Aber offenbar ist es für den Parasit unter dem Strich trotzdem lohnend und das geht auf. Und ich find es einfach auch so, ja, es gibt einem so ein unheimliches Gefühl, oder?
Also, es gibt ein unheimliches Gefühl, ja. Und ich habe mir da Überlegungen gemacht und währenddem du erzählst, hast du auch Kreislauf und mit der Hand so Kreisbewegungen gemacht beim Erzählen. Und da ist mir unweigerlich Selbstorganisation in den Sinn gekommen. Ich meine, Selbstorganisation ist ja ganz ein wichtiger Begriff heutzutage in der Physik. Chaostheorie basiert darauf. Und dort hat man ja die Wichtigkeit von so Kreisprozess sehen. Das ist quasi die Logik, die sich in den Schwanz beißt. Also Kettenreaktion, also Ursache, Wirkung und Wirkung ist wieder Ursache von einer anderen Wirkung und irgendwann beißt sich das in den Schwanz.
Der verstärkt dann wieder die erste Ursache.
Und irgendeine Wirkung geht dann auf die erste Ursache wieder zurück.
Ja.
Und dann gibt es einen geschlossenen Kreis.
Ja.
Und höchstwahrscheinlich muss sich das um so etwas handeln. Denn es kann ja nicht so sein, dass es ist also ein Virus.
Nein, es ist ein Einzeller, ein tierischer Einzeller. Also, ein
Bakterium würde man es nennen? Oder?
Nein, es ist nicht ein Bakterium, es ist ein Tier, es ist ein Protozoo.
Ist ein Tier. Mhm. Also das Tier, das hat sicher zu wenig Nervenzellen, dass sich das kann irgendwie vorstellen und das aktiv das kann steuern. Genau. Sondern das passiert einfach. Das ist einfach dort.
Genau.
Und das ist ein Rädchen in einem riesen Werk drin. Und das grössere Ganze, das muss sich irgendwie à la Selbstorganisation selber passieren.
Genau wie oft in der Selektion, oder? Wenn das die Parasiten, wo, sagen wir, die Chemikalien freigesetzt hat, wo die mutiger gemacht hat oder wo die Testosteronproduktion aufgehauen hat, die ist erfolgreicher gewesen, weil eben die Wölfe dann gegangen sind
zu
den Pumas und die haben durch das eher überlebt und voilà, hat sich
und,
das eingebaut.
Und andere solche Einzellerparasiten haben halt, gibt es nicht mehr, weil das nicht so einen Kreislauf gegeben. Was auch noch interessant ist, wir Menschen sind ja eben auch bei älteren Menschen sind etwa 70% infiziert. Wir wissen das nicht selber, weil meistens keine Symptome hat bei der Infektion. Und dann gibt es einen tschechischen Forscher, der behauptet, dass es auch beim Menschen das Verhalten verändert. Der hat so etwa 10'000 Menschen untersucht und befragt, aber es vertippt nicht so richtig oder noch nicht.
Aber dann wird es ja ganz verrückt. Die Mikrobiomforschung, ich sage jetzt mal Mikrobiomforschung, alles, was damit zusammenhängt, was in uns drin ist, wo nicht wir sind, also wo nicht menschliche Zellen sind, das wissen vielleicht Hörerinnen. Eine von 10 Zellen an uns dran sind menschlich und 9 von 10 Zellen sind irgendetwas anderes. Bakterien, Würme, also gar nicht im Krankheitsfall, sondern ganz normal sind Bakterien, Pilze, Mikroben, alles Mögliche. Und wir brauchen die ja auch, das ist ja bekannt, in der Ernährung, in der Verdauung, auch in der Immunantwort. Es gibt ganz viele Untersuchungen, also das ist ein top aktuelles Thema, dass gewisse Immunschwächen darauf zurückzuführen sind, dass gewisse Bakterien nicht, Bakterienspezies nicht vorhanden sind und diese Menschen zeigen dann eine Immunschwäche gegenüber gewissen Krankheiten oder, und dort wird es dann wirklich langsam sogar gefürchtet, Depressionen, dass Depressionen korreliert sind mit einem gewissen Mikrobiom. Und natürlich heisst das nicht, dass das Mikrobiom Depression verursacht. Das ist einfach mal nachgewiesen, dass es korreliert. Heisst, vielleicht sind beides Symptome von einem tieferen Ursache oder Depression ist die Ursache, dass es das Mikrobiom dann verändert. Aber es ist hochinteressant. Die Vorstellung, dass unser Verhalten, wo wir denken, das sind wir, das bin ich, wo jetzt da drin rede und wo oder das lustig finde oder heute traurig bin, dass das verursacht wird von einem Parasit oder von einem, wo nicht ich bin, das ist doch ziemlich gefährlich.
Das geht schon fast in Richtung freien Willen, gell?
Das geht sehr in Richtung freien Willen.
Ja, also...
Absolut, aber eben auch in Richtung Chaos-Theorie.
Ja, und ich meine, wir unterschätzen die ja eigentlich, den Einfluss. Und wenn man das jetzt sieht, dann können die doch dort, wenn die den Faktor nicht mit einbeziehen, was man bis jetzt gemacht hat, dann kann man dort das Verhalten erforschen und wie die sich verteilen in dem ganzen Gebiet so und kommt gar nicht auf einen entscheidenden Faktor, der das beeinflusst.
Also mir kommt noch ein Paper in den Sinn, das ich mal gelesen habe. Das ist schon länger her, etwa 20 Jahre wahrscheinlich. Also gerade etwa die Zeit, wo das Mikrobiom so richtig erforscht wird. Man hat zwei Mäusstämme gehabt. Die einen hat man steril, voll steril aufgezogen und die anderen sind ganz normal mit ihrem Mikrobiom, das sie halt haben. Hat man die aufgezogen und dann hat man geschaut und gesehen, das Verhalten bei den einen sind sehr viel aggressiver als die anderen. Also es ging um das Aggressionsverhalten gegangen, eigentlich direkt, ich glaube, um Antwort auf Stress. Dort hat man nachher von den einen, von denen, die Mikrobiom hatten, Code genommen und das bei den anderen gegeben, sodass die sich mit dem gleichen Mikrobiom infiziert haben. Und dann sind die auch aggressiv geworden. Also das ist doch, die sind nicht an sich aggressiv oder friedliebend, die sind das wegen
dem Mikrobiom. Das ist ja halt eben eigentlich auch ein grosses Problem, das man herausgefunden hat, wegen der Tierversuche, wegen der Reproduzierbarkeit, zum Teil mit Nager, weil wir in verschiedenen Laboren die ein verschiedenes Mikrobiom haben und das halt auch Sachen kann beeinflussen, oder?
Da kann man die Daten miteinander vergleichen.
Es ist dann nicht, gewisse Sachen sind dann nicht reproduzierbar. Du hast zwar den gleichen Stamm von den Mäusen, aber sie haben ein anderes Mikrobiom, weil sie in einem anderen Labor leben. Und das ist,
und da kommen wir wieder zurück zu der Chaos-Theorie und dem Butterfly-Effekt, oder? Sobald man so Kreisprozesse hat, wo die Wirkung auf die Ursache zurückwirkt, wird es ganz empfindlich. Und so empfindlich, dass man nicht mehr herausfinden kann, was die Ursache ist und was die Wirkung ist. Es passiert einfach etwas. Selbst in der Physik, wo man ja das Gefühl hat, man könne das Experiment derart gut isolieren, dass man ganz klar kann zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden kann, kann es so schwierig werden, dass es unmöglich wird. Also der Butterfly-Effekt, das kann dann ein Atom sein, das etwas tut und ein bisschen anders mit den Ohren gewackelt, als es sollte oder als man es gedacht hat. Und man das nicht berücksichtigt.
In einem ganzen System, von einem ganzen Tier oder von einem ganzen Ökosystem, oder?
Richtig.
Ja.
Also für einen Physiker ist das ein Horror, wie kompliziert ein biologisches System ist. Weil einem Physiker ist das ganz klar.
Das ist auch für Biologen ein Horror, wenn er Daten sammelt im Fall.
Weil wir haben in der Physik so einfache Systeme. Und selbst mit diesen einfachen haben wir unsere riesen Kämpfe, die einigermaßen im Zaum zu halten.
Was mir bei beiden von euren Publikationen auffällt, beides sind Einsichten, Erkenntnisse, die man gewonnen hat und das macht eigentlich alles schwieriger, oder? Es ist eine Einsicht, die wieder eine Frage beantwortet, die sehr viel mehr Fragen aufwirft. Und auch bei dir, das Ganze ist sehr viel komplizierter, als wir eigentlich gedacht haben.
Ja, stimmt.
Also ich kann nur für die Physik reden, aber dort ist es normalerweise so. Man hat ja um 1900 herum wirklich ganz ernsthaft gedacht, man wisse eigentlich jetzt praktisch alles. Und zwar haben das Professoren von der ETH und so weiter haben das gedacht, sind ganz überzeugt weltweit. Und da fehlen jetzt noch ein paar kleine Details. Und dann heben wir es. Und dann ist Quantenmechanik und dann ist die Relativitätstheorie gekommen und hat das ganze Weltbild auf den Kopf gestellt. Und die Physik hat eigentlich dort auf eine Art neu angefangen.
Was du sagst, das ist normal. Ja, das ist eigentlich wirklich in der Naturwissenschaft so. Eine Frage beantworten bedeutet, es kommen neue Fragen. Und Naturwissenschaft heisst immer, die richtigen Fragen stellen. Und manchmal muss man zuerst etwas entdecken, erkennen, jetzt weiss ich überhaupt, wie ich richtig muss fragen.
Hilft bei der Fragestellung, um überhaupt die richtigen Fragen stellen. Oder einmal Fragen, die einen weiterführen.
Also eine super Illustration ist gerade die Verschränkung. Lang war das grosse Problem, und darum hat man es auch aufgegeben in der Physik. Man hat kein Experiment, keine Idee von einem Experiment, das entscheiden konnte, ob der Einstein recht hat oder nicht. Und der Bell, der die Bell-Ungleichung aufgestellt hat, das ist 1964 gewesen. Der hat die erste Idee gehabt für ein Experiment, wo das ganz klar täte entscheiden. Das Experiment, die Fragestellung, das war das Hauptproblem gewesen. Sobald der Bell die Ungleichheit hatte, war die Frage nur noch eine rein technische gewesen.
Wie macht
wir
man das?
Wir mussten nur jetzt noch warten, bis die Elektronik irgendwie war, bis wir mit einzelnen Photonen spielen konnten. Man hat einen Laser gebraucht und dann ist es eigentlich von mir selber gekommen. Aber die ganz entscheidende, der ganz entscheidende Impuls ist vom Bell gekommen, wie lautet die Hauptfrage?
Ja, absolut. Kommen gerade ganz viele Beispiele in den Sinn. Oder alle die Teile, die in unserem Standardmodell, das wir heute kennen, da W-Boson oder was das alles ist, man mag mir das verzeihen, ich bin nur Chemiker, für mich gibt es nur Protonen, Neutronen und Elektronen, eigentlich sogar nur Elektronen, der Rest ist uns relativ egal. Aber wenn man mal weiss, das so die Eigenschaften, muss das W-Boson haben, dann kann man nach dem suchen. Oder der Pauli, der das Neutrino vorhersagt, der sagt, das kann man nur erklären, wenn es dann noch so ein Teil gibt, das die und die Eigenschaft hat, dann kann man es suchen. Mhm. Oder in der Chemie, der Mendeleev, der sagt, ja, aber das gibt noch mehr Elemente und da lassen wir jetzt eine Lücke, weil dann geht das System schön auf. Da haben wir noch ein Element, das wir noch nicht kennen, das müsste etwa die Eigenschaften haben. Dann kann man spezifisch danach suchen.
Mhm.
Ja, möchtest du noch etwas ergänzen?
Nein, ich glaube, wir haben da, also ich würde jetzt nicht behaupten, wir haben jetzt da alles dazu gesagt, aber für im Moment so habe ich das Gefühl, ist das Thema.
Ich denke, das schaffen wir bei uns allen drei nicht.
Ich bin jetzt gespannt, was du bringst.
Bei mir, ich weiß nicht, wie das euch gegangen ist. Wir sind ja alle fasziniert von unserem eigenen Gebiet und überhaupt allgemein von Naturwissenschaften und wollen ja da auch eine Publikation besprechen, wo ein bisschen die Allgemeinheit auch interessiert und nicht etwas ganz Spezifisches, zum Beispiel die Chemie. Wow, da hat einer geschafft, selektiv alphaständige CH-Bindungen zu aktivieren, um sie zu fluorieren. Alphaständig zu einem Laktam und nicht zu einem Amid. Das schläft sogar mir das Gesicht ein, auch wenn ich den Sinn durchaus gesehen habe von dem. Das kümmert etwa drei Leute auf dieser Welt. Ne? Ich bin vollkommener Grundlagenforscher, habe ich gemerkt. Das wären dann so Sachen wie der Andersons Oxford hat eine neue topologische Architektur angebracht mit Porphyrin-Nanoring oder der Leeds Manchester hat einen wunderschönen, neuen, noch komplizierteren molekularen Knoten angebracht oder was auch immer. Das sind Sachen, die mich faszinieren und ich sehe, für die meisten tönt das ganz genauso langweilig wie die Fluorierung vorher. Zum Beispiel eine Publikation habe ich gesehen mit Quasikristall. Wahnsinnig faszinierend. Und das hat natürlich überhaupt keinen Zweck. Also das ist noch überhaupt nicht angewandt. Weiss man noch nicht mal, hat man noch nicht mal eine Idee, für was dass man das könnte brauchen. Es ist ja Grundlagenforschung, muss man ja auch nicht. Ich bringe da immer das gleiche Beispiel mit dem Laser. Auch wenn es damals der Maser war, wo die Leute gefragt haben, ja, für was könnte man das brauchen? Ja, ich weiss es nicht, für nichts. Das ist einfach eine gute Frage. Und heute gibt es keine Hochtechnologie mehr ohne Laser. Also, wo irgendwo im Prozess ein Laser beinhaltet. Also, das ist so ein typisches Beispiel, das ich immer bringe. Es gibt ganz viele von denen. Also, Grundlagenforschung ist schon schön, aber vielleicht ein bisschen sehr abstrakt. Jetzt habe ich da ein Paper ausgesucht, wo eigentlich, und das bin ich ganz ehrlich, wo ich finde auf den ersten Blick, ja, das ist eigentlich richtig langweilig. wieso zeige ich das? Ich finde, gerade auch für mich selber, um das zu lernen, es mag vielleicht langweilig aussehen, aber es ist wahnsinnig angewandt. Es löst ein Problem. Es hat einen direkten Einfluss oder potenziell einen direkten Einfluss auf, wie wir leben. Und zwar geht es um Plastikrecycling. Jetzt gehe ich nicht ins Detail von der Problematik vom Plastik. Das ist uns allen bekannt, also dass es nicht abbaubar ist und dadurch sich ansammelt, wenn man es einfach wegrührt. Ein Beispiel ist der Great Pacific Garbage Patch, der da in der Grösse von Frankreich im Pazifischen Ozean rumschwemmt. Einfach Plastikmengen, unglaubliche Mengen. Da gibt es übrigens auch ein schönes Paper, was dich könnte interessieren, Barbara, wo sie jetzt gerade nachgewiesen haben. Das ist auch ein Paper vom April, dass Landtiere, also ich rede da von Arthropoden, sich jetzt auf dem Garbage Patch annistet. Also die haben jetzt dort einen neuen Lebensraum.
Ja.
Also das ist so dicht und alles. Das
die
ist
eine Landmasse.
Ein Plastikökosystem.
Ja, ein kleines neues Plastikökosystem, wo jetzt zwar auf den ersten Blick noch tönt, ja, ist ja noch schön, aber natürlich bedeutet das, das ganze Ökosystem mehr dort in der Grösse von Frankreich ist einfach Plastik. He? Natürlich völlig verändert. Aber das ist ja wie gesagt nicht das Paper, das ich besprechen will. Wir haben Abbaubarkeitsprobleme, wir haben Mikroplastikprobleme, wir haben Zusatzstoffprobleme. Da wollte ich hingegen schnell etwas sagen, das kann man nicht genug erwähnen, das ist den Leuten nämlich nicht so bewusst. Wenn man durch den Wald durchläuft und Plastikmüll sieht, dann fällt einem das auf. Zusatzstoffe, die diffundieren mit der Zeit aus dem Plastik raus in die Natur und die sieht man nicht. Also da sollte man sich bewusst sein, dass zwar in der Schweiz durchaus Stoffklassen verboten sind, das sind die Bisphenol A und Phthalat, aber wenn man natürlich über einen billigen Online-Anbieter Kinderspielzeug aus bestimmten Ländern kauft, dann sind die Stoffe natürlich genauso drin und das Kind nuckelt daran rum. Und man sollte sich auch nicht darauf verlassen, in der Schweiz ist das schon reguliert. Es ist also, wenn man sich ein bisschen auskennt und ein bisschen anschaut, haarsträubend, was in unseren Shampoos und Zahnpastas und alles drin ist, wo seit 15 Jahren klar ist, dass es hormonaktiv ist und wir da einfach eine Zeitbombe bei unseren täglichen Produkten haben, wo wir da einfach auf uns zukommen lassen. Aber Lösungsansätze gibt es ja auch. Also das sind einerseits Rohstoffalternativen zu Erdöl, das sind neue Plastiksorten, wo quasi Abbaubarkeit schon im Design drin ist, schon von Anfang an eingeplant ist. Das sind unbedenkliche Zusatzstoffe, um nicht noch mehr Müll zu machen. Und was man mit dem Müll macht, der oben ist, da laufen die Forschungsarbeiten in Richtung plastikfressende Bakterien. Aber letzten Endes ist das Nonplusultra ist immer das Recycling. Dass man Sachen, die man produziert, nicht einfach wegrührt oder verbrennt, sondern halt immer wieder braucht. Jetzt von den Zahlen her, ich gehe nie gerne in Zahlen, weil das sind einfach grosse Zahlen, aber es ist trotzdem immer wieder gut, das zu hören. Man rechnet von Plastikproduktion 1950, so Nylonentwicklung. Es hat vorher schon Plastik gegeben, aber ab dort rechnet man so Plastikmengen zusammen. Das sind 8,5 Milliarden Tonnen Plastik, die wir hergestellt haben als Menschheit. Und die Hälfte davon nach 2000. Also das ist uns allen klar, wir tun immer mehr produzieren. Wow. Das ist wirklich viel. Und wenn man sich das veranschaulichen will, das ist 1 Tonne Plastik pro Kopf. Also wenn jeder Mensch das Plastik, das wir hergestellt haben, würde mit sich umschleppen, würde jeder 1 Tonne Plastik mit sich umschleppen. Und wir sind viele Menschen auf der Welt im Moment. Und 1 Tonne mag jetzt vielleicht gar nicht nach so viel aussehen. Aber Plastik ist sehr leicht. Also stellt euch 1 Tonne Styropor
wie gross
vor.
Das ist ein 1 Tonne Styropor, wie gross wäre das? Riesig.
Und ich muss sagen, ab 80% von dem, was wir nicht mehr brauchen, ist Müll. Das ist nicht verbrannt worden, nicht recycelt worden. Das liegt einfach irgendwo rum. Wenn man aus dem etwas könnte machen, wäre
also
das
schon sind ja praktisch. Auch begrenzte Ressourcen, genau. Oder? Also das ist ja nicht nachwachsende Ressourcen, die das genau, daraus hergestellt
Erdöl ist ja irgendwann mal fertig. Also Recycling wäre der Weg, den wir gehen müssen. Im Kanton Zürich gibt es jetzt die ersten Gemeinden, wo man Plastik separat sammeln kann. Und dann sagt man, das wird jetzt recycelt. Das stimmt nicht ganz. Es ist trotzdem eine gute Sache, aber es wird nicht recycelt in dem Sinn, dass nachher aus dem wieder neue Plastikmaterialien hergestellt werden, Flaschen oder so, sondern das wird in erster Linie, man sagt dem, downcycelt. Also das wird zusammengedruckt zu Isoliermaterial oder zu neuen Strassenbelägen oder als Beimengung zu Zement. Das ist eine gute Sache, anstatt wegrühren oder verbrennen. Aber es ist nicht Recycling.
Mhm. Ja? Also, was macht man denn da? Lässt man das so den Mülli drauf?
Ja, man macht kleine Fetzen draus. Und, weil das ist ja eine riesige Mischung. Das grosse Problem im Recycling ist, dass es verschiedene Plastik gibt.
Unter Recycling würde ich ja verstehen, ich rühre eine Plastikflasche Shampoo weg und aus dem wird dann wieder Shampooflasche gemacht, zum Beispiel.
Genau. Das schafft man nur, wenn man das hoch rein hat. Das Schwierigste, das Mühsamste, das Aufwendigste an PET-Recycling zum Beispiel ist, das Ganze aufsortieren, dass wir wirklich nur PET drin haben.
Und wenn es dann soweit ist, dann kann man das PET-Material rezyklieren. Rezyklieren funktioniert bei verschiedenen Plastiken ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es so, dass man das Polymer erwärmt, ohne Sauerstoff, damit es nicht verbrennt. Und dann zergeht das Polymer in die Monomere, also in die Einzelteile, und aus denen kann man dann wieder eine neue Plastik machen. Jetzt das funktioniert prinzipiell für jede Plastiksorte. Darum hat auch jede Plastiksorte den Aufdruck drauf mit diesen 3 Pfeile und einer Zahl drin, wo man kann ablesen, was es für ein Plastik ist. Aber es ist eben oft nicht wirtschaftlich durchführbar, weil man muss ja Bindungen brechen, ganzen Haufen und sehr kontrolliert. Und das braucht oft Katalysatoren. Und beim Erhitzen ist es so, dass die Monomere, die entstehen, wieder weiter reagieren. Entweder mit sich selber oder mit einem Nachbarteil und Nebenprodukte geben, die man eben auch wieder nicht will. Das führt dazu, dass man eine sehr kleine Ausbeute hat. Das ist nicht wirtschaftlich. Jetzt das Paper, das ich euch vorstelle, ist vom 19. April, das ist also ganz frisch, ist ein Nature Paper, sind Forscher in der Uni Maryland in den USA. Für mich interessant ist, dass es ein kleines, winziges technisches Problem löst, aber ein anderes Potenzial fürs Recycling gibt. Wie machen wir, dass es nur ganz kurz und nur ganz lokal heiß wird, dass es die Einzelsteile gibt, aber die nicht können mit etwas anderem reagieren. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, das ist wie ein Filz, ein ganz dünner Filz, natürlich absolut Hightech. Der hat schmale, dünne Kanäle von unten nach oben, sodass praktisch nur eine Polymerkette jeweils drin Platz hat. Eine Polymerkette kann drin aufsteigen. Und jetzt, wenn man den Plastik, den man rezyklieren will, von unten her leicht erwärmt an
den Filz andrückt, dann steigen die einzelnen Ketten dort drin in diesen Kanal auf. Was dann passiert, ist ein kurzer, elektrisch induzierter Impuls von Hitze. Das heisst, es wird ganz kurz, ganz warm. Also das ist so ein Zehntelsekunde, wird 600 Grad heiß. Genau genug lang, dass die richtigen Bindungen brechen, dass wir die Monomer überkommen. Aber zu wenig lang, dass die Monomer können mit sich selber weiter reagieren. Und mit dem Filzmaterial können sie auch nicht reagieren. Und rundum hat sie keine andere Monomer, weil die steigen auf. Bei dieser Temperatur sind sie gasförmig, gehen oben aus dem Loch raus und oben werden sie mit einem Gasstrom abgesogen. Das ist so nicht meine Art von Denken als Grundlagenforscher, sondern das ist so typisches Ingenieurdenken. Wie kann ich ein kleines Problem lösen? Kanal, der passt ein Molekül rein, es wird lokal heiß. Oben dran ist es gar wieder nicht heiß und unten dran ist auch nicht heiß genug. Also es ist genial, dass so eine kleine Sache Recyclingpotenzial enorm erhöht. Und das funktioniert offenbar sehr, sehr gut. Übrigens, sie nennen das noch Electrified Spatiotemporal Heating. Das ist immer gut, wenn man so ein bisschen sexy Namen hat. Das verkauft sich dann auch gut. Vielleicht merkt ihr, ich finde es auf eine Art zwar faszinierend, ich finde es auf eine Art langweilig, weil es nicht so spektakulär ist, aber es ist eigentlich grossartig. Es hat einen direkten Einfluss auf Probleme, die wir haben. Und das ist wirklich ein Problem.
Also auf eine Art wäre das ein Molekülschnetzler.
Ja, ein Schnetzler.
Also der schnetzelt die Moleküle aneinander. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist, warum verstopft er nicht?
Ja, das sind genau so kleine Fisserli-Arbeiten, die man muss verändern muss, dass es immer von unten nachkommen kann. Das war auch meine erste Frage. Das Ding bleibt doch hängen. Das bleibt doch. Aber eben, weil, wenn das genau passt und sobald es eben heiß genug ist und wir haben einzelne Teile, dann wenden die oben raus. Die können gar nicht anders. Und oben werden sie vom Gasstrom abgenommen. Das heisst, es zieht es auch wieder auf eine Art nach. Tüfteln, bis man genau die Kapillare richtig gross hat. Das ist rein technisch. Ich muss schon sagen, je älter ich werde, umso mehr bewundere ich Ingenieure, die Wissen nehmen, Technik nehmen und dann einfach rumknusten, bis sie so ein Problem gelöst haben. Oder? Was auch noch, muss ich noch sagen, es gibt nicht nur keine Nebenreaktionen, es braucht auch keinen Katalysator, das ist ganz wichtig. Und das System ist jetzt getestet worden für Polyalkene, das heisst so Polypropylen, Polyethylen, das sind so ziemlich die meisten, mit denen wir in Kontakt kommen als Menschen. Und es ist auch machbar für Polyester. Und damit ist schon eine ziemliche Bandbreite von Plastik abgedeckt.
Das ist im Nature gesehen.
Ja. Ja, wir sind sprachlos gesehen. Man kann da gar nicht groß etwas dazu sagen. Ich finde wirklich, die Message von diesem Beitrag jetzt von mir ist, schaut die Sachen genauer an, wenn sie vielleicht nicht so faszinierend sind.
Also haben wir sich das genau überlegt? Es ist ein faszinierendes System.
Ja, absolut.
Es ist ja eine super Idee, oder, das so zu machen. Irgendwie. Das ja. Die da gerade nur so einzeln durchschleifen können.
Was euch vielleicht bekannt vorkommt, ich weiss nicht, bei dir weiss es, Barbara, wenn man das jeweils daheim bei der Familie erzählt, was hast du heute gemacht? Und dann sagst du, ja, ich habe einen Kanal gebaut, wo das Molekül durchgeht. Ja, schön. Und jetzt? Und was hast du nächstes Jahr, wenn sie dich wieder fragen? Ja, ich bin immer noch dran, oder? Oder ja, aber das ist, also, und bei mir war die Aufgabe, gewesen, ein einzelnes Atom aus einem Molekül rauszunehmen. Ein Eis. Und da habe ich 3 Jahre lang dran geschafft. Es ist schwierig, das manchmal zu kommunizieren. Das ist natürlich immer schön, wenn man dann ein Beispiel hat für etwas, wo, ja, ich habe einen Kanal gemacht für Moleküle, wo direkt einen Einfluss hat auf unsere Gesellschaft.
Das stimmt, weil ich erinnere mich an meinen Job, den ich hatte neben dem Studium, wo ich Hoden von Dungfliegen seziert habe und Spermienlängen gemessen habe. Und wenn mich die Leute gefragt haben, was schaffst du gerade im Moment, und ich habe das erzählt, dann die Gesichtsausdrücke sind auch recht speziell gewesen. Und dann haben sie gefunden, und das zahlt jemand für das.
Also kannst du das in 2-3 Sätzen erklären, wieso das nützlich ist?
Es war ja Evolutionsbiologie, es war Grundlagenforschung in Evolutionsbiologie. Mhm. Und ich habe immer gesagt, man schafft halt mit Dungfliegen, weil mit Elefanten ist das Ganze ein bisschen zu aufwendig und dauert zu lang mit der Generationszeit und so. Weil die Leute gefunden haben, wieso denn mit Fliegen? Geht halt einfach.
Oder? Ja, bist nicht allzu weit vom Zeilinger weg. Und einfach gesagt, ja, aber nein, das ist für absolut nichts zu brauchen. Genau. Ich interessiere mich jetzt einfach dafür.
Genau.
Und ob dann etwas daraus wird, das kann irgendein Ingenieur, irgendein praktischer Chemiker, Physiker, Biologe, kann dann aus dem etwas machen. Ja. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Genau.
Absolut.
Genau.
Und wenn Naturwissenschaft etwas gezeigt hat, dann, dass man das Grundlagenforschung, dass man unglaubliche Sachen kann machen auf dem. Ich meine, schaut euch um, was um euch herum ist. Das ist alles Naturwissenschaft.
Ja.
Ja, dann würden wir hier abschliessen. Ich bedanke mich für die angenehm, inspirierende, hochinteressante Runde.
Gleichfalls.
Gleichfalls, hast du es genossen. Danke ja. vielmals.
Schön.
Ja. Ich habe noch etwas zu ergänzen. Ich habe zwei Artikel in der nächsten Vierteljahrschrift von der Naturforschenden Gesellschaft. Der eine über den Nobelpreis, da sage ich ein bisschen mehr. Und vor allem auch noch Hinweise auf eine Pionierin, auf eine chinesisch stammende Amerikanerin, die eigentlich die Verschränkung 1949 bereits nachgewiesen hat, aber sich nicht gewagt hat, aus verständlichen Gründen, das überhaupt zu sagen.
Wie spannend.
Aber heute hat man das festgestellt und sie gilt als wirklich die erste Entdeckerin experimentell von der Verschränkung.
Sie lebt nicht mehr, habe ich mir
Sie lebt nicht mehr, aber es ist gar nicht so lange her, dass sie gestorben ist.
Aber wie schade, dass sie das nicht mehr erlebt hat.
Das ist schade, ja.
Ja.
Und dann habe ich noch, der zweite Artikel ist über Bell-Ungleichung, wo ich sie auf sehr, sehr einfache Art erkläre. Und wenn ihr euch weiter interessiert, ich kann auch noch weitere Literatur angeben, dann ist das sehr empfehlenswert, das zu lesen. Es ist sehr einfach und verständlich geschrieben.
Ja, damit wäre die erste Podcast-Folge im Kasten und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.